Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es war ein langes Hin und Her. In dieser Woche nun hat sich die Ampelkoalition auf ein neues Infektionsschutzgesetz geeinigt. Ab dem 20. März sollen die Corona-Maßnahmen größtenteils aufgehoben werden. Gleichzeitig sollen die Bundesländer verschärfte Hotspot-Regelungen erlassen können, wenn die Infektionszahlen regional stark steigen oder eine Überlastung des Gesundheitswesens droht. Währenddessen hat der ExpertInnenrat angemahnt, jetzt Notfallstrategien auszuarbeiten, die bei einer Verschärfung der Lage unmittelbar greifen. Über die kurz- und langfristige Corona-Strategie habe ich vor der Sendung mit Professor Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ist gerade der richtige Zeitpunkt für Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen?
Ja, also hier gibt es sicher zwei Sichtweisen. Einmal, wir haben in den letzten Jahren immer zum Frühjahr und Sommer natürlich sinkende Fallzahlen gehabt und damit weniger insgesamt Corona-Belastung. Das heißt, aus dieser Sichtweise heraus ist es jetzt ein vernünftiger Zeitpunkt, also die Maßnahmen zu verringern. Und auf der anderen Seite, wenn man auf die aktuellen Fallzahlen guckt, die eben leider doch nicht so stark runtergehen.
Die sogar ansteigen.
Die jetzt gerade auch wieder ansteigen, zumindest vorübergehend, hoffentlich nur. Das muss man ganz klar sehen. Und wir haben weiterhin eben eine große Zahl von Todesfällen jeden Tag, die mit Corona verbunden sind und auch weiterhin natürlich Belastung in den Krankenhäusern. Also es ist nicht so, dass wir alle Signale in Richtung haben, es wird weniger, was die Corona-Belastung in jeglicher Hinsicht angeht. Das ist das Problem, was uns eben dazu bringen muss, mit den Lockerungen mit Augenmaß vorzugehen, kann man mal so sagen.
Schauen wir mal auf die Lockerungen im Einzelnen, die einzelnen Maßnahmen, besonders das Thema Maskenpflicht sorgt ja gerade für viele Diskussionen. Die soll es als sogenannter Basisschutz noch in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und im öffentlichen Nahverkehr geben, in Schulen, in Supermärkten und Geschäften nicht mehr automatisch. Ist das aus Ihrer Sicht als Epidemiologe angesichts der aktuellen Infektionslage, die Sie ja gerade geschildert haben, sinnvoll?
Also wir haben ja durchaus viel diskutiert über Masken und es ist aber doch auch ganz klar dabei herausgekommen, dass die Masken mit zu den effektivsten Maßnahmen gehören, gerade die eben besseren Masken, die wir jetzt umfassend einsetzen, die FFP2-Masken. Insofern ist eine Maskenpflicht, glaube ich, schon etwas, was wir noch weiter brauchen und nicht nur in den jetzt genannten Einrichtungen, die Sie eben gesagt haben. Und ich würde auch denken, dass das auch eine einfach umzusetzende Maßnahme ist. Da sollten wir wirklich darauf warten, bis die Zahlen deutlich runtergehen, bis wir von der Maskenpflicht komplett weggehen.
Wo genau würden Sie denn noch weiter auf Maskenpflicht setzen?
Auf jeden Fall in allen Innenräumen, wo eben Mengen von Menschen zusammenkommen. Da würde ich weiterhin mit einer Maskenpflicht arbeiten. Das geht eben über die genannten hinaus. Sicher, es ist wichtig in Krankenhäusern und vor allen Dingen auch in den alten Pflegeheimen und so weiter. Das ist ganz entscheidend, aber eben auch da, wo viele Menschen zusammenkommen. Das kann aber auch sich um Universitäten, um Betriebe etc. handeln und auch die Einkaufsmöglichkeiten, die Sie genannt haben, Supermärkte etc., Shopping Malls, auch da würde ich für eine Maskenpflicht weiter plädieren.
Über die Lage an den Schulen und auch über den Schutz von Risikogruppen gibt es derzeit viel Diskussion. Wie wäre denn Ihre Einordnung vielleicht in Kurzform? Werden diese Gruppen bei diesen aktuell vorgesehenen Basismaßnahmen ausreichend berücksichtigt?
Ich fange einmal kurz mit den Risikogruppen an. Also da ist es, glaube ich, schon wichtig zu sehen, dass die weiterhin natürlich unter dem besonderen Risiko stehen, schwere Verläufe zu haben und auch das Sterberisiko bei denen viel größer ist. Also Menschen mit Vorerkrankungen zum Beispiel. Und da geht es auch um diese Menschen Pflegenden. Und da sollte auf jeden Fall gesichert sein, dass die weiterhin auch kostenfreien Zugang zu hochwertigen Tests haben, entweder sehr gute Antigen-Tests oder PCR-Tests. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit diese Gruppe in möglichst großer Sicherheit bleiben kann. Also auf die muss ein Augenmerk da sein. Der zweite Punkt, die Schülerinnen und Schüler. Das ist ein schwieriges Thema, weil natürlich Schülerinnen und Schüler jetzt schon über mehrere Jahre tatsächlich unter erheblichen Einschränkungen gelitten haben und soziale Isolation durchgegangen sind. Gleichzeitig haben diese Gruppen die höchsten Inzidenzen bundesweit. Also hier geht es wirklich darum, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, denn wir wissen auch jetzt immer noch nicht, wie sich Langzeitrisiken da auswirken. Also gibt es unter den vielen infizierten Kindern, gibt es am Ende nicht auch doch immerhin einen nicht zu kleinen Anteil, der dann auch langfristig unter Covid-Folgen leidet. Das ist noch offen und insofern ist die Gefahr sicherlich jetzt noch nicht ganz klar abzuschätzen. Insofern kann man aber auch erst nicht sagen, wir sind einverstanden, dass sich jetzt alle Kinder mit Corona infizieren, ohne dass wir irgendwas dagegen tun.
Das heißt, an den Schulen würden Sie auch eher noch für die Beibehaltung der Maskenpflicht plädieren?
Also zumindest in den älteren Jahrgängen würde ich auf jeden Fall dafür plädieren. Bei den jüngeren Jahrgängen ist es halt einfach so, dass da auch die Masken getragen werden, aber deren Wirksamkeit aufgrund der geringeren Trage Konsistenz auch ein bisschen geringer ist. Insofern würde ich sagen, wenn wir die Masken wegnehmen, dann bei den Grundschülern, da ist das wahrscheinlich mit den geringsten Veränderungen verbunden, wenn man das macht. Bei den Älteren würde ich die Masken belassen.
Wenn wir einmal über den Tellerrand schauen, Ungarn, Österreich, Türkei oder Griechenland, in vielen anderen europäischen Ländern werden gerade auch Schutzmaßnahmen gelockert. Haben Sie da einen Überblick, wie unterscheidet sich der Infektionsverlauf im Vergleich zu Deutschland, beziehungsweise was macht vielleicht unsere Situation derzeit speziell, weswegen wir, wie Sie auch gesagt haben, bei diesen Lockerungen doch vorsichtig vorgehen sollten?
Ja, es sind verschiedene Dinge. BA.2 ist jetzt erst im Vormarsch. Hier bei uns in anderen Ländern ist es schon weiter. Dänemark vorneweg. Und Dänemark hat auch eine kurze Wiederanstieg der Welle gesehen, ist dann aber eben auch danach in der Infektionshäufigkeit runtergegangen. Das ist jetzt eine Hoffnung, die wir auch haben. In manchen anderen Ländern sieht das ähnlich aus, dass die einfach schon auf einem niedrigeren Level von Erkrankung angekommen sind. Das ist wahrscheinlich der Grund, neben politischen Erwägungen zu sagen, wir müssen irgendwann lockern und dann machen wir es jetzt lieber bei der milden Variante Omikron, egal wie hoch die Infektionszahlen sind. Das ist das, glaube ich, der Standpunkt auch in manchen anderen Ländern. Solange eben nicht die Krankenhausbelegung uns vor massive Probleme stellt. Wir haben hier ein Problem mit der zu niedrigen Impfrate im Vergleich zu manchen der genannten Länder. Das sollte man auch im Auge behalten. Das heißt, da müssen die Anstrengungen auf jeden Fall weiter intensiviert werden. Da dürfen wir einfach nicht denken, jetzt ist Sommer und wir brauchen nichts weiter zu tun. Ganz im Gegenteil, jetzt ist Sommer und wir müssen etwas tun, um in den Winter zu kommen. Gut.
Damit leiten Sie zu meiner nächsten Frage über. Der Expertinnenrat der Regierung hat gerade in seiner 8. Stellungnahme gefordert, es sollten Notfallmaßnahmen ausgearbeitet und jederzeit anwendbar sein. Also jetzt die Risiken zum Beispiel im kommenden Herbst und Winter bedenken. Welche langfristigen Strategien sollten denn aus Ihrer Sicht genau jetzt geplant und umgesetzt werden, um eben auf potenzielle Wellen im Sommer oder Herbst oder auch auf eine neue, auch wieder potenziell gefährlichere Virusvariante vorbereitet zu sein? Sie haben eben schon angesprochen, das Problem der Impflücke besteht ja nach wie vor.
Ganz genau. Also wir haben im letzten Jahr durchaus ja den Fehler gemacht, dass die Impfzentren geschlossen wurden und dann mühsam wieder aufgebaut wurden. Das war eine große Anstrengung. Das läuft dieses Jahr schon anders. Es wird da also eine Basisbesetzung, glaube ich, in den Impfzentren auch weiter vorgehalten. Das ist auch gut so. Und im Prinzip brauchen wir für alle dieser wichtigen Bereiche klare Pläne, wie man in bestimmten Situationen eben vielleicht mit einem Stufenplan, und wir haben jetzt eine Reihe von Stufenplänen ja eh gehabt in der ganzen Zeit, dass man einfach weiß, wenn wir dort sind, dann gilt Folgendes, und dafür sind auch die Materialien, dafür ist auch das Personal zumindest so weit eingeplant, dass man die schnell gewinnen kann. Das ist, glaube ich, das Essentielle, ist aber auch das Schwierige, weil es natürlich bedeutet, dass man jetzt Dinge vorhalten muss zu einem gewissen Maß und dann schnell auch aktivieren muss. Das kostet Geld. Das ist aber, glaube ich, jetzt ganz essentiell, das auch zu investieren, das Geld, weil es noch mal viel teurer wird, wenn man jetzt sagt, wir warten ab und gucken mal, wie es läuft, und dann plötzlich muss man alles auf einem großen Niveau und sehr schnell wieder hochziehen. Und dann wird man A, zu langsam sein, und B, wird es einfach auch viel teurer werden.
Der Epidemiologe Hajo Zeb über aktuelle Lockerungsschritte und die langfristige Corona-Strategie in Deutschland.